Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussion für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute melden wir uns zurück mit einer neuen Supply Chain Masterclass und zwar zum sehr klassischen Thema, würde ich sagen, und zwar Supply Chain Segmentierung. Ist ein enorm spannender Klassiker, finde ich, denn ich wage mal zu behaupten, dass wenn man mal so unsere Hörer befragen würde, wie wichtig die eigentlich glauben, dass Supply Chain Segmentierung ist. Wie wichtig ist es, Supply Chain zu differenzieren und zu segmentieren? Ich glaube, da werden die meisten Antworten sehr, sehr wichtig. One size fits all funktioniert nicht. Man muss segmentieren, man muss differenzieren. Aber ich würde auch behaupten, dass wenn man mal in die Praxis guckt, dass es sehr, sehr schwierig ist, denn Segmentierung von Lieferketten richtig zu machen, richtig gut zu machen und in der Praxis umzusetzen, ist eine große Herausforderung. Und deshalb habe ich Knut Alicke gebeten, uns mal eine Masterclass zu dem Thema vorzubereiten, die uns erstmal so ein bisschen theoretisch und thematisch abholt, auch anhand von so ein paar konkreten Fallbeispielen, bevor wir dann wie gewohnt einsteigen in die Diskussion zu diesem Thema mit unseren Friends, die da heute wären. Erik Wirsing von DB Schenker. Hallo Erik, schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, hallo Friends, schön wieder hier zu sein.
Sehr schön. Und Frank Vorhardt ist auch mit dabei. Hallo Frank, schön, dass du dabei bist.
Ja, danke Boris, hallo Erik, hallo Knut.
Und natürlich in Anführungszeichen der Star der heutigen Folge, Professor Dr. Knut Alicke von McKinsey. Grüß dich, Knut, schön, dass du dabei bist und heute eine Masterclass mal wieder leitest.
Ja, hallo zusammen. Schön, hier zu sein.
Ja, ich freue mich. Wir sind sehr, sehr gespannt. Knut, leg mal los. Wir wollen eingeführt werden, nord uns ein ins Thema Supply Chain Segmentierung, bevor wir dann ein bisschen einsteigen können in Diskussion ums Ganze.
Ja, mache ich sehr gerne. Und du hast ja schon noch eine wunderbare Einleitung gemacht, dass jeder weiß, dass Segmentierung wichtig ist, aber sehr viele Supply Chains haben das irgendwie nicht so richtig drin. Also es gibt so dieses One-Size-Fits-All. Ne? Also man hat sozusagen seine Supply Chain aufgesetzt, man differenziert aber nicht wirklich nach Kunden oder nach Kanälen oder nach Produkten oder so. Und das ist natürlich nicht so richtig gut. Das ist nicht das, was wir haben wollen. Also ein Beispiel aus dem Alltag. Wir würden ja nun auch nicht irgendwo im Badeanzug in die Oper gehen. Ne? Also wir wollen ja auch hier eine Segmentierung haben. Wir wollen ja auch das Richtige haben, wir wollen das Richtige anbieten. Was ich jetzt gerne machen würde, um mal zu starten, ist, wie du gesagt hast, Boris, ich erkläre mal anhand von drei Cases. Einmal Sarah ist ein Case, der schon ein paar Jahre alt ist, aber ist immer noch super spannend. Dann habe ich Gardena dabei. Über die kann ich erzählen, weil wir haben ein Buch geschrieben vor einigen Jahren, so circa 10 Jahren, über Supply Chain Segmentation. Da hatten wir Gardena drin und auch den dritten Case, Volvo Construction Equipment. Und das sind sehr schöne Cases, weil die aus ganz unterschiedlichen Industrien kommen und sehr unterschiedliche Elemente von Segmentation oder Segmentierung beleuchten. Und dann würde ich am Ende sozusagen alles nochmal zusammenfahren, um zu sagen, hey, wie macht man das denn jetzt eigentlich? Wie würde man denn jetzt eigentlich hier vorgehen?
Perfekt.
Also, fangen wir an. Sarah, wahrscheinlich kennen die meisten Sarah, waren schon mal bei Sarah shoppen, gehört zu Inditex. Und was die sich vor vielen, vielen Jahren überlegt haben, haben gesagt, wenn ich mir die typische Textil-Supply Chain anschaue, da haben wir einige Herausforderungen. Wir müssen sozusagen die Bestellungen für die neuen Waren sehr, sehr früh abgeben. Teilweise ein Jahr vorher, teilweise anderthalb Jahre vorher, bevor es dann wirklich auch verfügbar ist in den Stores und dann verkauft wird. Und das ist eigentlich praktisch unmöglich, da genau zu prognostizieren, was denn eigentlich kommt. Jetzt fragt man sich, warum ist es denn eigentlich so? Aufgrund von Kostendruck wurde die Herstellung immer weiter nach Asien ausgelagert. Und es ist inzwischen sogar so, dass auch die Basismaterialien, die Stoffe sozusagen, auch dann gar nicht mehr vorgefertigt werden, dass man also irgendwo Komponenten sozusagen zur Verfügung hat und darauf dann schneidern kann, sondern das wird dann wirklich auch speziell für diese Bestellung dann hergestellt. Also der Stoff wird gewebt, gefärbt und so weiter. Das dauert also alles sehr lange. Jetzt hat man dann auch noch einen Transport, der über Seefracht geht, dauert also auch noch mal länger. Also das Ganze führt dazu, dass man eigentlich gar nicht so ganz genau weiß, was man verkauft. Also ist es eigentlich eine Wette in die Zukunft. Was dazu führt, dass die Verfügbarkeit von den Produkten, die dann wirklich Renner sind, eigentlich häufig schlecht ist. Und alles, was sozusagen irgendwo nicht so richtig getroffen wurde, wird dann am Ende der Saison irgendwo mit großem Discount verkauft, ne? Was nicht gut ist. Also das ist irgendwie keine gute Situation. Sarah wollte was dagegen tun. Man hat gesagt, was können wir denn machen? Haben sich erstmal angeschaut, wie sind denn eigentlich alle unsere Produkte gleich? Oder gibt es da irgendwo einen Unterschied? und haben dann den Begriff der Fast Fashion damals geprägt. Haben gesagt, es gibt hier einmal Fast Fashion, da dreht sich die Welt sehr schnell, da müssen wir sehr schnell sein, sehr schnell reagieren, weil Geschwindigkeit wirklich ein Differenzierungsfaktor ist. Und ich habe dann sozusagen alles, was so Richtung Basisprodukte geht, das weiße T-Shirt, das verkauft sich immer und da habe ich auch lange Zeit, da kann ich auch irgendwo lange vorher planen. Ich kann den Bestand auch vor allem dann nochmal weiterverkaufen, wenn die Saison vorbei ist. So, bei Zara ist es ungefähr so 30% Fast Fashion, der Rest ist Base. Und haben dann gesagt, Mensch, diese Fast Fashion, wenn ich es schaffen würde, mal von den 18 Monaten signifikant schneller zu werden, dann hätte ich die Möglichkeit, dass ich auch viel bessere Daten habe. Dann kann ich auf Trends viel besser reagieren. So, was haben sie gemacht? Sie haben sozusagen ein paar sehr interessante Sachen in diesem Segment eingeführt. Sie haben einmal die Supply Chain wirklich von Anfang bis zum Ende angeschaut, haben gesagt, Mensch, unsere Designer, die kriegen jetzt einfach mal gewisse Stoffe und Farben und so weiter als Basis. Das heißt also, da nehmen wir schon mal einiges an Zeit raus. Sie haben dann gesagt, ist ja eine spanische Firma, wir haben hier in Spanien haben wir lauter kleine Hersteller, die können uns auch zwar nicht zu den gleichen Preisen wie in Asien, aber doch zu guten Preisen die Produkte herstellen. Damit haben wir auch schon wieder was rausgenommen und haben dann die Versorgung der Stores dann eben entweder auf dem Landweg oder teilweise sogar auf dem Luftweg realisiert, sodass insgesamt die Reaktionszeit oder die Durchlaufzeit für diese Fast-Fashion-Produkte auf so 4 bis 6 Wochen ungefähr runtergegangen ist. Und damit, das ist super spannend, habe ich die Möglichkeit, erstens viel, viel mehr unterschiedliche Kollektionen durchs Jahr anzubieten. Ich kann auf Trends viel schneller reagieren. Wenn eine Farbe trendet, kann ich das wunderbar und ganz schnell mit übernehmen. Der Effekt davon ist, dass es eigentlich keine Überbestände mehr gab. Das heißt also, die Discounts sind massiv runtergegangen und die Verfügbarkeit ist nach oben gegangen. Ja, der Service-Level, also die Kundenzufriedenheit, ist dann damit angestiegen. Jetzt ist ganz spannend, wenn man sich mal anschaut, dass klassische Unternehmen sehr häufig dann so auf Logistikkosten gucken. Zara hat ungefähr die doppelten Logistikkosten, also prozentual, im Vergleich zu anderen, wenn man diesen Fast-Fashion-Anteil anschaut. Macht aber Sinn, weil ich dann eben über die Gesamtkosten, die ich mir anschaue, deutlich geringere Bestände habe, ich habe deutlich geringere Discounts und ich habe deutlich zufriedenere Kunden. Also man sieht im Prinzip, dass diese Aufteilung und dann diese konsequente Umsetzung von Fast Fashion und von allem, was sozusagen so Basismode ist, wunderbar funktioniert hat und diese Differenzierung, diese Segmentierung dazu geführt hat, dass sie viel schneller waren. Wenn man sich jetzt überlegt, dass die Beschleunigung der Supply Chain von 18 Monaten Wiederbeschaffungszeit zu 4 Wochen im Extrem gegangen ist, dann ist das schon mal eine ganz interessante Hausnummer, dass man einfach 15, 18, 20 Mal so schnell wird. Sehr spannend auch ist, dass Thema von sehr, sehr vielen anderen, die haben versucht, das zu kopieren, haben es aber nicht hinbekommen. Also das als erstes Beispiel für eine segmentierte Supply Chain. Dann gucken wir mal weiter zu Gardena. Gardena, ganz andere Produkte, liefern auch in Retail, also in die ganzen Baumärkte. Und die haben ein paar sehr interessante Herausforderungen. Also man kauft die meisten Produkte von Gardena typischerweise im Sommer. Jetzt hat man die erste Herausforderung, man weiß gar nicht genau, wann eigentlich die Saison losgeht. Also wenn das Frühjahr, wenn es da sehr gutes Wetter gibt, ja, da geht man in den Baumarkt und will sich irgendwas kaufen. Und natürlich muss dann das Produkt verfügbar sein. Es kann aber durchaus sein, dass der Sommer ein bisschen später kommt. Jetzt mit Global Warming kommt er wahrscheinlich immer früher, aber in der Vergangenheit kam er auch manchmal ein bisschen später. So, und dann ist man vielleicht so, dass die Saison erst 1, 2, 3 Monate später anfängt. Also Schwierigkeit. Dann gibt es, sind viele der Produkte, wo man sagt, Mensch, das ist eigentlich was typischerweise irgendwie Richtung Low-Cost geht. Ne? Low-Cost produziert man gerne in Asien. Gerade drüber gesprochen, Transport über Sea Freight, muss ich lange vorplanen. Habe ich also eigentlich keine Möglichkeit in der Saison, die ich habe, die, sagen wir mal, 5 bis 8 Monate geht, nochmal nachzuproduzieren. Oder ich bin so teuer, dass es sich wieder nicht lohnt. Also auch nicht so ganz so einfach. Zudem hat man das Problem, dass viele der Produkte jedes Jahr ein bisschen anders aussehen. Das heißt also, die werden ein bisschen anders designt, die haben ein bisschen andere Feature. Da gibt es inzwischen auch sehr viel, was mit Elektronik zusammenhängt. Und das kann man dann im nächsten Jahr nicht mehr wieder verkaufen. Und das ist natürlich dann schwierig, weil man dann den Bestand eben auch wieder, hatten wir gerade bei Sarah schon, mit Discounts loswerden muss. So, jetzt haben wir bei Gardena, die Leute haben darüber nachgedacht, wie kann man denn dieses Problem lösen? Also wie kriege ich es hin, dass ich sozusagen eine Segmentierung, eine Aufteilung meiner Supply Chain hinbekomme, wo ich genau die richtigen Produkte zur richtigen Zeit habe und dass ich auch in der Saison für die gewisse Produkte auch nachproduzieren kann. Haben sich also mal angeschaut, was haben wir denn eigentlich für klassische oder was haben wir denn für Charakteristika? Ein sehr wichtige Eigenschaft ist, sagen wir mal, die Relevanz des Produktes. Das ist eine Kombination von dem Wert und von der Wichtigkeit. Also wichtig ist zum Beispiel irgendwas, was sehr viel verkauft wird, was eine sehr hohe Marge hat. Ja, also Bewässerungssystem hat eine sehr hohe Marge, aber auch eine klassische Schlauchkupplung ist was, was einfach sehr viel verkauft wird und was dann einfach wichtig ist. Da haben sie gesagt, Mensch, dieses saisonale Geschäft, das ist irgendwas, wo wir ein Bestandsrisiko haben. Es gibt also Produkte, die haben ein hohes Bestandsrisiko, heißt also, ich muss die am Ende der Saison verkauft haben. Wenn ich das nicht hinkriege, weil nächstes Jahr kommt ein neues, also irgendwo ein neues Design von einer Astschere, dann kann ich es nicht mehr verkaufen. Ist also nicht gut. Es gibt aber auch Standardprodukte, wenn ich jetzt mal den Standardschlauch anschaue, da ist es einfach so, dass ich den weiterverkaufen kann. Und der liegt dann vielleicht ein bisschen im Bestand, aber ich muss sozusagen keine Discounts geben. Ich muss auch keine Ware verschrotten. Also als zweites Element das Bestandsrisiko. Wenn man sich jetzt dann noch weiter anschaut, dann ist die Prognose, die Vorhersagefähigkeit eine ganz wichtige Eigenschaft. Wenn ich sozusagen immer eine perfekte Prognose hätte, wäre alles gut. Das geht aber nicht, leider. Das heißt also, ich habe hier einfach Produkte, wo ich relativ gut vorhersagen kann. Ich weiß also, was verkauft wird. Standardschaufeln oder so, da weiß ich relativ gut, wie viel verkauft wird. Und es gibt andere, vor allem bei neuen Produkten oder auch was, wo Elektronik drin ist, wo ich nicht so ganz genau weiß, wie viel verkauft wird. Wenn ich jetzt also nicht ganz genau weiß, wie viel verkauft wird, ich will aber immer eine gewisse Verfügbarkeit haben, muss ich also ja irgendwie schnell reagieren können. So, dann haben sie sich sozusagen diese drei Charakteristika, wenn man das jetzt alles miteinander kombiniert, dann kommt man eben auf ziemlich viele Segmente und haben sich dann angeschaut, wie gehe ich denn damit jetzt eigentlich um? Und vielleicht gebe ich euch einfach mal so ein, zwei Beispiele. Ich habe zum Beispiel ein sehr wichtiges Produkt, hohe Relevanz. Ich habe bei diesem Produkt ein hohes Bestandsrisiko. Das heißt, ich muss also eigentlich alles verkaufen und habe jetzt aber auch noch von meiner Vorhersagefähigkeit bin ich jetzt irgendwie ganz gering. Bedeutet also, das ist eigentlich so das schlimmste Produkt überhaupt. Na? Weil es ist wichtig, deswegen will ich es immer verfügbar haben und ich muss es bis zum Ende des Jahres verkaufen, ich kann aber nicht vorhersagen. Das heißt also, ich muss hier einfach eine Supply Chain aufbauen, die wahnsinnig schnell ist, die schnell reagieren kann. Jetzt überlegt man sich, wenn ich jetzt aus Asien schnell reagieren will, dann geht es nicht. Oder es geht mit Air Freight. Air Freight ist aber wieder teuer, also killt meine Marge, funktioniert nicht. Also ist das irgendwas, wo ich dann irgendwo in einer Fabrik in der Nähe produzieren sollte, wo ich vielleicht sogar auch so irgendwie so Make-to-Order, also so wirklich auf gewisse Aufträge reagieren kann. Andere Teile, wenn ich jetzt eine mittlere oder geringe Relevanz anschaue und ich habe eine gute Vorhersagbarkeit, ich habe auch was ich nächstes Jahr noch weiterverkaufen kann, ist ein wunderbares Produkt, wo ich große Löse produzieren kann, wo es darauf ankommt, dass ich effizient bin, eine effiziente Supply Chain, wo ich auf die Kosten achte und wo ich dann über Bestand natürlich die Unsicherheiten, die ich noch immer noch habe, abfedern kann. Aber hier kann ich wunderbar in Asien produzieren, kann es her transportieren und damit bin ich dann auch immer verfügbar. So, das waren jetzt zwei Beispiele von einer Supply Chain, die sehr schnell ist, sehr responsiv wurde die genannt von Gardena und einer effizienten Supply Chain. Gardena hat dann noch sozusagen ein Segment zwischendrin definiert und zwar die sogenannte flexible Supply Chain. Und diese für diese Supply Chain ist definiert, wie läuft denn eigentlich die Planung ab? Wie ist denn die Bestandsstrategie? Wie ist denn eigentlich die Allokation zu den unterschiedlichen Werken, die in Europa sind oder in Asien sind? Und hat damit die Möglichkeit geschaffen, mit geringerem Bestand einen besseren Service-Level oder eine bessere Verfügbarkeit zu erreichen und sogar auch noch hinbekommen, die Logistikkosten runterzufahren und über die bessere Verfügbarkeit einen höheren Verkauf oder ein höheres Revenue hinzubekommen. Also hier auch wieder, was lernen wir daraus? Sozusagen einmal vom Vorgehen her sich überlegen, was sind denn eigentlich wirklich Kriterien, die den Unterschied beim Kunden ausmachen. Wie übersetze ich das in meine Supply Chain? Und dann klar definieren, wie sieht denn die Supply Chain aus? So, und jetzt vielleicht noch das letzte Beispiel, um auch nochmal ein Unternehmen aus dem produzierenden Umfeld zu nehmen. Volvo Construction Equipment. Kennt jeder von uns, der auf der Straße unterwegs ist und da Bagger sieht oder Radlager. Die haben ganz unterschiedliche Produkte, ganz unterschiedliches Equipment. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Feature. Und das Interessante ist hierbei, dass die früher in einem sehr stark Make-to-Order getriebenen Umfeld gearbeitet haben. Das heißt also, der Kunde konfiguriert, was er braucht. Dann dauert es so circa 2 bis 3 Monate, je nachdem, wo der Kunde ist, um die Geräte dann zu produzieren, zu montieren und werden dann eben ausgeliefert. Also individuell konfiguriert. Wunderbar. Das hat dann zum Beispiel zur Folge, dass es unterschiedliche Rückspiegel gibt. Und wenn ich jetzt aber dann einfach einen Radlader dann konfiguriere und der ist eigentlich Standard, aber ich mache einen anderen Rückspiegel dran, dann dauert es halt auch wieder 3 Monate. Was eigentlich aber nicht so richtig gut ist. So, und jetzt in den USA ist es so, dass die amerikanischen Kunden so ähnlich wie bei den Autokunden auch so sind, dass die eher dann zu so einem Händler gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne meinen Bagger mitgenommen. Ja, also muss man sich vorstellen, man lässt den dann irgendwie eine Tüte einpacken, ne, und geht nach Hause. Also was passiert ist sozusagen, wenn der Bagger da steht, der halt sozusagen die Features hat, die ich brauche, dann nehme ich den auch mit oder vielleicht lasse ich ihn mir nächste Woche liefern. Also brauchen wir eigentlich irgendwo einen Bestand von den richtigen Geräten. Aber wenn ich jetzt nur Make-to-Order habe, funktioniert das nicht. Was machen die Händler? Die Händler sagen, naja, dann baue ich halt, dann bestelle ich halt Standardbagger und bin damit auch zufrieden. Nicht so richtig, weil dann gibt man wieder Discounts und so. Also alles war irgendwie nicht so richtig gut. Und was die dann gemacht haben, ist auch, sich anzugucken, so ähnlich wie jetzt der Gardena, zu gucken, wo habe ich denn eigentlich ein hohes Volumen, ein geringeres Volumen, und wo weiß ich denn eigentlich relativ gut Bescheid oder auch nicht gut Bescheid? Und haben damit dann im Prinzip 3 verschiedene Segmente aufgebaut, wo einmal, es gibt sozusagen Standardprodukte, die werden dann wirklich auf Bestand produziert. Damit kann ich auch meine Produktionsstraßen viel besser auslasten. Haben dann noch eine Ebene eingebaut und haben gesagt, man kann eigentlich so für so ein großes Land wie USA kann man unterschiedliche Compounds heißen, die also sozusagen große Parkplätze haben, wo der Bestand dann steht. Also die Bagger stehen sozusagen nicht direkt beim Händler, sondern da und hat damit nochmal Pooling-Effekt. Hat damit also eine sehr hohe Verfügbarkeit hinbekommen. So, und dann geht es sozusagen in die anderen beiden. Wenn man dann anguckt, dass vielleicht die Nachfrage nicht so richtig vorhersehbar ist oder auch sehr stark schwankt, dann kommt man um dieses Make-to-Order nicht drumherum. Ne? Was man aber machen kann, und das ist sehr spannend, ist, dass man einmal diese Aufträge dann priorisiert. Das heißt also hier auch wieder in der Auftragsabwicklung schaut, dass die dann einfach schneller durchlaufen. Und ein anderer Hebel ist, das nennt sich Postponement, späte Variantenbildung. Dass man wieder dieses Beispiel der Spiegel nimmt, dass diese Spiegel dann einfach erst im Markt angebaut werden. Man hat also sozusagen den Standard-Bagger, Radlader, Muldenkipper. Und hat dann sozusagen die Anbauteile oder was auch immer konfigurierbar ist, dann dran gebaut. Warum ist das interessant? Das ist deswegen interessant, weil damit klar wird, dass die Segmentierung nicht nur die Planung oder die Auftragsabwicklung ist, sondern hier müssen auch sozusagen die Entwickler mit einbezogen werden. Dass man also sagt, Mensch, was kann ich denn eigentlich von meinem Produkt standardisieren? Was geht da und was geht nicht? Und ich standardisiere so viel wie möglich. Das kennt man auch aus dem Fall von Hewlett-Packard oder auch von anderen Consumer-Elektronik-Unternehmen, die gesagt haben, ich standardisiere so viel wie möglich und das, was ich nicht standardisieren kann, das mache ich so spät wie möglich und habe damit so lange wie möglich eine Möglichkeit, dann irgendwie auf unterschiedliche Nachfragen zu reagieren. So, und das letzte Segment, das ist auch super spannend, ist, wurde genannt Demand-Shaping. Was heißt Demand-Shaping? Das heißt, man überlegt sich, was für eine Funktion hat denn eigentlich so ein Bagger? Und so ein Bagger hat nicht die Funktion, dass ich den roten Rückspiegel haben will, sondern der hat die Funktion, dass er eine gewisse Menge an Volumen pro Tag irgendwie dann heben kann. Das heißt also, wenn man dann über die Funktion geht, dann kann man sozusagen den Kunden eventuell dahin bringen, dass er mit einem etwas anderen Konfiguration zufrieden ist, weil er genau den Job, den er eigentlich machen will, auch dann erfüllt. Aber das Produkt ist sozusagen, der Bagger ist sozusagen verfügbar, der andere ist eben nicht verfügbar. Das heißt, was man hier machen kann, ist, es ist nicht so, dass man jetzt den Kunden irgendwo hintreibt oder so, sondern er kriegt ganz genau das, was er braucht, eventuell nicht ganz genau mit den Features, die er haben will. Na, also auch hier eine super interessante Anwendung von Supply Chain Segmentierung, indem man wirklich drei verschiedene Segmente definiert. Was kann man damit erreichen? Höhere Verfügbarkeit, damit höherer Umsatz. Das waren bei Volvo durchaus mehrere Prozentpunkte, was signifikant ist. Man hat die Produktion, die Montage vor allem, viel besser glätten können, ne, weil man sozusagen hier viel besser vorausplanen kann und damit einfach auch die Zulieferer viel besser anbinden können. So, das waren jetzt drei Beispiele und vielleicht nochmal ein paar Gedanken dazu, wie geht man da jetzt eigentlich vor? Ja, und dann sollten wir mal ein bisschen diskutieren. Das, was ich jetzt erklärt habe, das ist eigentlich immer, dass man erstmal verstehen muss, was ist denn eigentlich, was beeinflusst denn eigentlich die Kundenzufriedenheit? Ist es Verfügbarkeit? Sind es Produkteigenschaften? Sind es Kundeneigenschaften? Ist es die Produktion? Ist es der Zulieferer? Es gibt in der Regel unterschiedlich wichtige Produkte, definiert über Volumen, über Umsatz, über Marge. Es gibt unterschiedlich wichtige Kunden. Ja, das darf man natürlich einem Salesman nicht erzählen, sondern es gibt da halt Goldkunden und es gibt Bronzekunden. Ja? Aber dann dem Goldkunden, dem gebe ich vielleicht eine schnellere Lieferzeit. Dem Bronzekunden, der kriegt die schnellere Lieferzeit nur, wenn er dafür bezahlt. Sonst kriegt er die einfach nicht. Und dann gibt es vielleicht auch in meiner Produktion unterschiedliche Flexibilitäten. Es gibt vielleicht eine Montagelinie, die ist super flexibel, eine andere, die ist nicht so flexibel. Meine Zulieferer sind vielleicht auch flexibel, nicht flexibel. Wobei in den beiden Elementen kann man natürlich auch sagen, man versucht die Supply Chain so aufzubauen, zu designen, dass man die richtige Flexibilität hat. So, jetzt hat man diese ganzen Parameter die schreibt man jetzt einfach mal alle zusammen und hat damit sozusagen eine n-dimensionale Matrix erzeugt. Ne, man hat jetzt irgendwie Charakteristika, die man für das Produkt definiert, für den Kunden definiert, für die Produktion, für die Zulieferer. So, und dann hat man da ein ganz komplexes System und muss sich dann überlegen, weil das ist nicht managebar, wie kann ich das denn jetzt vereinfachen? Wo habe ich denn ähnliche Eigenschaften, sodass ich meine Segmente dann irgendwie zusammenfahren kann, sodass ich eben wie in dem Beispiel von Gardena auf diese drei verschiedenen Supply Chains komme. Erfahrung aus der Praxis sagt, dass zwischen 3 und 7 bis 8 kann man noch ganz gut managen. Wenn es dann irgendwie mehr werden, wenn man dann irgendwann ankommt und sagt, ich habe jetzt hier 45 verschiedene Segmente. Die Visionäre reden da zwar darüber, Microsegments, aber die Realität zeigt eigentlich, das funktioniert nicht. So, und was macht man dafür? Und da geht man jetzt sozusagen durch die ganzen Elemente einer Supply Chain durch. Das heißt, von den Planungsthemen, also von Forecasting, Prognose bis Produktionsplanung, Beschaffungsplanung. Wo entkoppel ich denn eigentlich? Wo mache ich meine Bestände hin? Man schaut sich dann an, was müssen die IT-Systeme denn eigentlich können, damit diese segmentierte Ansatz dann auch wirklich abgebildet wird. Und dann muss man natürlich auch dann anschauen, sind meine Leute denn überhaupt in der Lage, so differenziert vorzugehen? Weil wenn ich jetzt einen Kunden habe, der ein Goldkunde ist und einen Bronzekunde, dann muss natürlich auch derjenige im Auftragsmanagement den Bronzenkunden eventuell erstmal zurückhalten und sagen, hey, da kommt der Goldkunde, der kriegt jetzt aber die Zusage, weil der ist einfach wichtiger für uns. Also hier ganz wichtig auch das Training. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich diese Segmentierung immer mal wieder anschaut. Also es ist nicht so, dass man das einmal definiert und dann nach 25 Jahren gilt es noch, sondern in der Regel alle 6 bis 12 Monate muss man einfach gucken, haben sich die Produkte geändert, haben sich denn die Kunden geändert, haben sich die Strukturen geändert, die Anforderungen, die Volatilität. Und dann kann es durchaus sein, dass die Produkte zwischen den Segmenten so ein bisschen hin und her gehen und dann sich verändern. Was man ganz, ganz wichtig, was man machen muss, um auch dann die Kollegen zu überzeugen, ist, dass man sich überlegt, was sind denn eigentlich die Vorteile? Na, weil das klingt jetzt erstmal alles viel komplexer, am Ende ist es gar nicht so viel komplexer, aber die Vorteile sind bessere Verfügbarkeit. Bessere Verfügbarkeit heißt, ich habe einen höheren Umsatz, ich kann die Kosten reduzieren, häufig kann ich auch die Bestände reduzieren, ne, weil ich sozusagen an der richtigen Stelle sinnvoll Bestände habe bzw. poolen kann. Das heißt also, hier habe ich dem Kunden eigentlich genau das geboten, was der Kunde will. Ist also ein sehr, sehr spannender Ansatz. Interessant ist auch, dass die ersten Artikel zu dem Thema kommen von einem Herrn Marshall Fischer. aus USA, der an einer Uni da gelehrt hat, und der hat einen Artikel geschrieben, What is the right supply chain for your product? Und da steht auch schon sehr viel Interessantes drin. Das war aber sozusagen eine empirische Studie, die er dann zusammengefasst hat in unterschiedliche Kategorien. Und von da aus wurde dann einfach weiter entwickelt. So, jetzt habe ich viel geredet. Jetzt würde ich sagen, lass uns doch mal mit der Diskussion starten.
Ja, Knut, vielleicht fange ich mal an, weil ich ja die Episode so eingeleitet hatte mit der These, dass ich der Meinung bin oder zumindest den Eindruck habe, dass das, was du eben in der Theorie so ein bisschen beschrieben hast, so wie es eigentlich aussehen müsste, in der Praxis immer wieder zu Problemen führt und immer wieder Fehler gemacht werden, sodass eine ganze Reihe an Supply Chains einfach nicht dem Anspruch gerecht werden, eine gescheite Supply Chain Segmentierungsstrategie zu folgen. Was sind denn aus deiner Sicht so typischerweise die größten Fehler, die da gemacht werden, auch vielleicht die größten Hindernisse, die entstehen in der Praxis?
Also ich kann dir nur zustimmen. Es gibt sehr viele Supply Chains, die, sagen wir mal, vorgegeben segmentiert sind. Wenn man dann aber genauer reinschaut, dann doch nicht segmentiert sind. Mhm. Also wenn man zum Beispiel eine Analyse macht, wo man einfach sagt, man nimmt mal die Wichtigkeit der Kunden und guckt mal den Service-Level an, dann sind die häufig negativ korreliert. Das heißt, die wichtigen Kunden haben einen schlechteren Service-Level. Das kommt sehr häufig daher, dass in der Praxis die Systeme übersteuert werden. Ja, es gibt ja so diese sehr schöne Priorisierungsregel, loudest shout, first served. Heißt also im Prinzip, der unwichtige Kunde ruft halt an und nervt und kriegt dann damit auch die Zuteilung. Und damit ist sozusagen der Bestand dann schon mal weg für den wichtigeren Kunden. Das passiert also. Es gibt weitere Themen.
Aber vielleicht da mal kurz angehakt, Knut, das hattest du vorhin schon ganz kurz erwähnt, als du über das Thema Training sprachst. Diese Disziplin auch dann wirklich durchzuziehen, was am Anfang vereinbart wurde, auch die gewissen Trade-offs zu machen, dann tatsächlich in the trenches, also im Tagesgeschäft, wo man dann nicht wieder die Zügel schleifen lässt und dann irgendwie doch wieder dem lautesten Kunden irgendwie den Zuschlag gibt. Ist eine Trainingsfrage, sagst du. Das ist ein Aspekt, wie man diesem Ganzen begegnen kann.
Ist entweder eine Trainingsfrage, wenn es wirklich komplexe Prozesse sind. Wir diskutieren ja häufig auch über AI und Gen-AI und RPA und Automatisierungsmöglichkeiten. Das ist eine andere Möglichkeit, dass man einfach solche Regeln dann definiert und dann einfach in die Systeme überführt und dann automatisch abwickeln lässt, um dann diese manuelle, sagen wir mal, Interferenz durch den Planer einfach mal rauszunehmen. Das Ganze kann man sozusagen so ein bisschen unter dem Aspekt nennen, es gibt das alles, was Sie jetzt beschrieben haben, klingt so, als ob man irgendwie sowas mal als strategische Zuteilung definiert. Ne? Also das Produkt ist jetzt hier, der Kunde ist da, die Supply Chain sieht so aus. Und jetzt kommt halt dummerweise die tägliche Ausführung, die halt in Realtime passiert. Ne? Also die Realtime-Ausführung trifft die Strategie und damit funktionieren die Sachen nicht zusammen. Also der Mitarbeiter, der jetzt in der Auftragsbearbeitung sitzt und dann einfach sieht, dass der Müller da gerade bestellt und ich darf dem aber das nicht zuteilen, aber der Bestand ist doch da, der hat natürlich dann irgendwo eine Tendenz dazu, ja komm, den Müller, vielleicht kenne ich den sogar und da kriegt der halt noch was.
Ja.
Und das muss man, wie du sagst, man muss es einfach klar definieren, trainieren. Übrigens ist da auch ganz spannend, wenn man sich anguckt, was mit Gen-AI möglich ist, dann kann man auch durchaus solche Priorisierungsregeln mal verstehen lassen, wenn die Planer mal erklären, was sie denn eigentlich meinen mit ihrer Priorisierungslogik.
Wahrscheinlich muss man einen Schritt weitergehen und auch die Incentives dann entsprechend korrelieren. Also beispielsweise Logistikkosten war vorhin ein Stichwort. Wenn die aus dem Ruder geraten und jemand ist incentiviert, die Logistikkosten für ein bestimmtes Segment in einem bestimmten Rahmen zu halten, auch das muss berücksichtigt werden und die Vertriebsthemen sowieso, ne? Wenn jemand Vertriebsziele hat und die nicht erfüllt werden können, weil ein anderes Segment da priorisiert wird, schwierig.
Nee, aber ist ein super wichtiger Punkt. Also als Beispiel, als Logistiker kriegst du das Ziel, du musst deine Transportkosten reduzieren.
Ja.
Jetzt guckst du mal an und sagst, boah, ist ja super, klar, ist überhaupt kein Problem, ich gehe auf Sea Freight. Jetzt hast du aber mit der Sea Freight Bestände zusätzliche, weil du halt irgendwo das Zeug dann irgendwie auf dem Seeweg dann hast. Du hast eventuell eine schlechtere Verfügbarkeit und die schlechtere Verfügbarkeit führt dazu, dass du dann wieder irgendwelche Expedition-Sachen machst. Das heißt, wenn du jetzt End-to-End drauf schaust, dann mag die Logistikkosten für irgendwo einen Bereich mögen höher sein, macht aber Sinn, weil du End-to-End drauf schaust. Das Beispiel von Sarah ist da sehr gut, ne? Weil du im Prinzip dann über die vermiedenen Discounts, über die vermiedene Verschrottung, über die reduzierten Bestände dann diese höheren Logistikkosten dann wieder wettmachst. Wenn jetzt der arme Logistiker nur für sich selbst auf seinem Bereich incentiviert wird, dann wird das nicht funktionieren.
Mhm.
Also das muss auf jeden Fall zusammen funktionieren.
Ja.
Bin ich völlig bei dir.
Ja, Frank?
Ich will einfach mal so jetzt, was steht dann so meine Erfahrung mit dem ganzen Thema und dann einfach mal deine Meinung dazu hören, wie man sowas dann am besten angehen kann. Im Laufe meiner Erfahrung habe ich natürlich immer so mitbekommen, A, ist es natürlich gar nicht so einfach, überhaupt mal diese klassische Segmentierung hinzubekommen. Weil du hattest ja auch schon den Ansatz am Anfang gesagt, man muss natürlich sich ein Land oder einen Markt spezifisch anschauen. Das Zweite ist natürlich dann, wie bringe ich das in meine unterschiedlichen IT-Systeme rein? Wie schaffe ich, meine Daten unter Kontrolle zu halten? Gerade in den Systemen, die Daten spielen ja eine unwahrscheinlich wichtige Rolle. Meistens haben wir ja verschiedene Systeme. Wir haben Advanced Planning Systeme, wir haben ERP-Systeme, wir haben Produktionssysteme, wir haben Systeme im Einkauf. Und die Daten müssen natürlich ineinander fließen. Die andere Sache ist natürlich, wenn ich selbst mal so eine Segmentierung in so einem Planungssystem aufgesetzt habe und ich habe so, sage ich mal, im klassischen Sinne einen ATP-Check oder ein Verfügbarkeitscheck gegenüber den Kundenversprechen. Aber meistens, so habe ich es zumindest dann auch gesehen, auf der Planungsebene, der Planer arbeitet eigentlich gar nicht damit. Das heißt, er arbeitet nicht auf Basis, sag ich mal, der Kundensegmentierung, sondern er arbeitet auf Basis der vorgegebenen Ziele, die meistens anders gesetzt werden, wie was man sich in der Segmentierung ausgedacht hat oder wie man am Markt sich aufstellen möchte. Wie sind denn da so deine Gedanken? Wie sollte man so strategisch eigentlich da rangehen, wenn man es vernünftig machen möchte?
Das Thema ATP-Check, was du ansprichst, ist ein ganz, ganz wichtiges. Weil der ATP-Check, wenn der nicht richtig aufgesetzt ist, der geht sozusagen auf den Bestand eines Produktes. Ne? Da wird nicht differenziert, ob das jetzt ein wichtiger Kunde oder ein unwichtiger Kunde ist. Das heißt also, da gibt es sozusagen zwei oder drei Antworten zu dem. Die erste Antwort ist, wenn es automatisch läuft, dann muss das System so funktionieren, dass es einfach einen gewissen Bestand für gewisse Kunden zur Verfügung stellt. Heißt also, die goldenen Kunden haben 100% des Beständes, der auf sie zugeordnet werden kann. Der Bronzekunde nur 60%. Da ist dann halt irgendwann Schluss. Ne? Du hast noch einen Bestand verfügbar, aber der Kunde, der Bronzekunde, kriegt keinen Auftragsbestätigung oder jedenfalls nicht für den Bestand, der da verfügbar ist. Funktioniert auch mit dem Planungssystem, muss man aber machen. Wenn das jetzt der Planer macht und der sozusagen diesen systembasierten Vorschlag nicht nutzt, dann ist das, was Boris gesagt hat, ganz wichtig. Der muss halt einfach ausgebildet werden und die Zielsysteme müssen angepasst werden. Und da muss man eben auch danach steuern. Man kann dann ja wunderbar auch sehen, dass die Bestätigung einfach zum falschen Kunden ging. Und da muss man dann eben reingucken und nachsteuern und ausbilden. So, deine ersten zwei Fragen, wie kriegt man das denn eigentlich jetzt hin, wenn man unterschiedliche Länder hat? Auch da wieder, die Daten sind ja in der Regel verfügbar. Ne? Wenn natürlich mit Excel geplant wird, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber sagen wir mal, moderne Planungssysteme haben die Möglichkeit, dass man sagt, man differenziert und kann darüber dann auch, sagen wir mal, priorisieren. Also das funktioniert und wir haben jetzt drei Cases gesehen, die das auch schon seit vielen Jahren machen, das funktioniert. Aber die Daten brauchen eine gewisse Qualität, ganz klar. Wenn ich jetzt irgendwo sage, ich will meine Entscheidung treffen auf Daten, die irgendwie eine schlechte Qualität haben, wo ich einfach nicht ganz genau weiß, ich will zum Beispiel, um das Beispiel von Boris zu nehmen, meine Transportkosten optimieren, aber ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie lange sozusagen der Transport ist und ich kenne auch so viele andere Faktoren nicht, dann ist das natürlich sehr schwierig. Also von daher gebe ich dir recht, dass die Daten eine gewisse Qualität aufweisen müssen. Aber dann funktioniert das.
Mhm. Erik?
Ja, auch von meiner Seite vielleicht mal die Frage dann an dich, Knut, weil du hast jetzt viel gesagt, Logistikkosten hier optimieren, Logistikkosten da optimieren, Verkehrsträger vielleicht mal wechseln. Die Frage ist dann aber auch, wie weit sitzt denn der Logistikdienstleister bei einer ordentlichen Segmentierung überhaupt mit am Tisch? Ist der Logistikdienstleister ist er oft das Rädchen, was sozusagen das Ganze mit steuern kann. Andererseits hat er natürlich eine zweigeteilte Eigenmotivation, sage ich mal. Ich habe ja sehr wohlwollend festgestellt, als du gesagt hast, Sarah hat doppelte Logistikkosten, das war auch so super. Andererseits ist natürlich die Frage, Bestandsoptimierung heißt natürlich auch weniger Lager, weniger auch da natürlich, was der Logistiker im Zweifel der Logistikdienstleister entsprechend betreiben kann. Also die Frage ist eher, welche Rolle hat der Logistikdienstleister wirklich bei einer ordentlichen Segmentierung? Und vielleicht auch nochmal die Nachtragsfrage, weil du sagtest, das Sarah-Modell haben viele versucht zu kopieren und sind gescheitert. Warum eigentlich? Ist das vielleicht zu komplex, zu groß, nur für Große geeignet? Ist das vielleicht auch eine Maschine, die einfach nicht betreibbar ist für andere, weil die einfach zu anders sind oder zu klein dann einfach sind. Also braucht man auch eine gewisse Größe, um das entsprechend sauber steuern zu können, wo dann Segmentierung Sinn macht. Weil bei mir ist auch so ein bisschen hängen geblieben, was du vorhin sagtest, so Reality Eats Strategy for Breakfast. Das heißt im Endeffekt, also du kannst die schönsten Strategien dir ausdenken, aber ja, wenn es dann keiner lebt oder umsetzt oder beziehungsweise das zu groß gedacht ist, wird es halt auch zäh beziehungsweise nicht anwendbar.
Genau. Fangen wir mit dem Sarah-Beispiel an. Also was brauchen wir, damit es funktioniert? Wir brauchen eine Organisation, die wirklich end-to-end denkt, lebt, atmet und ausführt. Wenn man das nicht hat, dann funktioniert es nicht. Völlig klar. Ja? Weil dann gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, dagegen zu gehen. Wenn du jetzt überlegst, dass zum Beispiel die Designer, ja, was ja immer so eine spezielle Klasse ist, sehr kreativ, ne? Und wenn die Designer jetzt gesagt bekommen, hey, du kannst jetzt aber nur von diesen 20 verschiedenen Stoffen designen, ne, dann muss jemand sich auch schon mal damit auseinandersetzen, dass er sagt, okay, ich kann jetzt auch meinen Pullover mit diesen Stoffen designen. Ich muss jetzt nicht irgendwie noch erstmal selbst was machen. Andere Farbe, irgendwas, was vielleicht dann noch nicht mal irgendwie eine Standardfarbe ist. Das heißt also, du musst jetzt hier dann wirklich sozusagen die Supply Chain End-to-End von dieser Idee überzeugen. Und das haben die einfach wahnsinnig konsequent durchdacht. Jetzt gibt es in Spanien, wo die herkommen, auch sagen wir mal in der Zeit, wo sie angefangen haben, gab es dann auch ein Angebot von kleinen Unternehmen, die auch relativ flexibel produziert haben. Also es gab sozusagen die Fähigkeiten, dass man auch relativ schnell und einfach Textilien produzieren kann. Auch das wieder gehört in das Konzept dazu. Dann haben sie das sogar noch weiter gedacht in den Stores, finde ich super spannend. Ist es lange so gewesen, oder vielleicht ist es immer noch so, dass immer nur ein Teil einer Größe und einer Farbe und so ausgelegt wird. Da wird sozusagen so eine künstliche Verknappung hergestellt. Wenn man denkt also, das ist das Letzte, ich muss das jetzt kaufen, weil wenn ich in 2 Stunden wiederkomme, ist es vielleicht weg. In Wirklichkeit im Backroom war schon noch genug da, dass man auch da den Bestand hat. Also hier faszinierend ist, mit welcher Konsequenz die das durchdacht haben, von vorne bis hinten. Und das ist das, glaube ich, was bei anderen einfach dann so nicht funktioniert. Vielleicht war das dann auch zu viel aufgeteilt, ne, dass man auch dann mit unterschiedlichen Teilen, vielleicht waren die auch teilweise ausgelagert oder war noch ein Dienstleister dabei, dass das dann nicht funktioniert. Zu deiner Frage, der Logistikdienstleister sollte mit am Tisch sitzen. Ich würde mal sagen, bei der ersten datengetriebenen Analyse, was ist denn eigentlich das, was der Kunde will, muss er noch nicht am Tisch sitzen, aber am Ende bei der Lösungsfindung wäre es ideal. Ist das so? Häufig leider nicht. Man kommt dann mit Anforderungen und sagt dann, du lieber Logistikdienstleister, das kannst du bitte so machen, hier brauchen wir die Geschwindigkeit, hier brauchen wir einen Standort. Aber in der Tat, wenn der Logistikdienstleister mit dabei ist und das mit entscheidet oder mit designt, hast du natürlich eine bessere Lösung. Da bin ich völlig bei dir.
Ja, genau. Also das sehe ich eigentlich auch so, weil im Grunde genommen habe ich natürlich auch so ein bisschen drüber nachgedacht, dass die Netzwerkplanung natürlich eine erhebliche Rolle spielt, ne? Und so ein Netzwerk verändert sich natürlich. Das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. Wenn man drüber nachdenkt, viele Dinge sind natürlich auf Wachstum aufgesetzt. Das heißt, man hat eine Ausweitung von Kunden. Vielleicht ändert man auch die Lieferanten. Das heißt, das Netzwerk ist ja sehr dynamisch. Und wenn man jetzt natürlich so eine Segmentierung dann auch erfolgreich umsetzen möchte, dann sollte man sich natürlich aus meiner Sichtweise auch das Netzwerk immer wieder anschauen. Und da kommt natürlich so ein Logistikdienstleister auch mit ins Spiel, weil im Grunde genommen dann man natürlich dann auch auf das Netzwerk von einem Logistikdienstleister aufbauen sollte.
Und das ist genau die Lanze, sag mal, die ich brechen wollte, beziehungsweise genau in die Richtung hinlenken, weil ich glaube, das, was Knut gerade sagte, dass es bei vielen Segmentierungsvorhaben und Strategien oft noch nicht der Fall ist, dass der Logistikdienstleister da mit am Tisch sitzt und man sich da sozusagen ein vermeintliches Potenzial vielleicht einfach auch nimmt. Weil, wie gesagt, der Logistikdienstleister, der kennt ja auch die Produzenten, der kennt die Lieferzeiten, der kennt die Bestände, der kennt die Problematiken, der hat vielleicht eine Lieferantenbewertung sogar für den Kunden sogar schon gemacht. Das heißt, der hat sehr, sehr viel Wissen und sehr, sehr viele Daten, was ist überhaupt möglich. Und das natürlich mit in die Prozesse, Strukturen und Segmentierung mit einzubeziehen, macht Sinn. Wird aber vielleicht auch nochmal die Frage nochmal an Knut nochmal vielleicht nachbohren zum Thema, wann macht Segmentierung wirklich keinen Sinn?
Es macht keinen Sinn, wenn du eine sehr homogene Kundenstruktur hast mit sehr homogenem Produktspektrum und sich eigentlich fast nichts unterscheidet. Damit also eigentlich, den Fall gibt es eigentlich nicht.
Und Knut, aus deiner Sichtweise, wie gehe ich denn damit um, wenn sich, sag ich mal, meine Produkte, wenn die sehr erratisch sich verhalten, sag ich mal, vom Absatz her gesehen, ja? Und ich habe jetzt mal so eine Segmentierung aufgesetzt vor einem Jahr, aber jetzt sieht das wiederum ganz anders aus. in meinen Produkten. Wie gehe ich mit der Thematik um?
Also wenn Sie, sagen wir mal, Sie waren irgendwie relativ stabil, ne? Da können wir wieder sozusagen auf die Beispiele, die ich da angesprochen habe, gehen. Du warst relativ stabil, gut vorhersehbar und so, und da hat alles wunderbar funktioniert. Da wäre jetzt sehr, sehr plötzlich erratisch. Ne? Du hattest vorher wahrscheinlich auch schon erratische Produkte und hattest dafür eventuell auch schon ein Segment gemacht. Um jetzt bei dem Volvo-Beispiel zu bleiben, heißt es, dass du entweder Demand-Shaping gemacht hast oder du hast sozusagen Make-to-Order mit Lokalisierung gemacht, ne? Mit Postbauen, mit später Variantenbildung. Wenn das so ist, dann ist es relativ einfach, dann schiebst du sozusagen die Produkte da einfach nur rüber. Ne? Dass du sagst, hey, ich hatte vorher einen kontinuierlichen Fluss, die Supply Chain war lean aufgebaut, wunderbar, die fließt einfach durch. Und jetzt muss ich aber irgendwo mal entkoppeln, ich muss mal Bestände aufbauen, ich muss jetzt hier irgendwie mal so ein bisschen Demand Shaping machen. Das funktioniert, wenn das so ist. Es kann auch durchaus sein, dass sozusagen ein neues Segment entsteht, wo du sagst, hey, das haben wir einfach noch nicht. Ne? Dann musst du einfach dran gehen und musst nach einem halben Jahr nochmal hingehen und sagen, hey, es gibt jetzt irgendwie noch zusätzliche Anforderungen, die hatten wir noch nicht in dem ursprünglichen Konzept, die müssen wir jetzt erweitern. Das kann durchaus sein. Ja, das macht doch Sinn. Ja. Ein Gedanke nochmal zu Erik mit den, wenn alle am Tisch sitzen. Wir haben für ein Unternehmen aus dem Pharma-Bereich eine Segmentierung gemacht, wo es dann irgendwann klar war, dass für die Investitionsentscheidungen der Abfüllanlagen, dass da das Segment wichtig ist. Es gibt sozusagen Abfüllanlagen, die laufen einfach durch, hohes Volumen, stabil, wunderbar. Und es gibt Abfüllanlagen, die müssen einfach wahnsinnig flexibel sein, weil ständig umgerüstet wird, weil dann kann ich nämlich geringere Lose und Bestände und alles hinbekommen. Das heißt also auch hier wieder die Ermunterung, dann auch wirklich in solche CapEx-Entscheidungen reinzugehen, weil das eventuell ein bisschen teurer wird, aber am Ende, wenn man sich so die Gesamtkosten anschaut, wird es dann eben wieder günstiger, weil man eine gewisse Agilität hat, die man einfach vorher nicht hatte.
Ich habe nochmal einen Klassiker, Knut. Wie geht man mit dem Ding um? Meine Zielvorgaben, das heißt auch Zielvorgaben der Bestände, die ich irgendwo so kriege mit dem Umsatz, sind jetzt nicht unbedingt, mit der Segmentierung im Einklang. Wie geht man damit um?
Du bringst den Einklang. Das findest du sehr häufig. Ne? Also Bestände, es gibt irgendwo so die schlimmsten Bestandskennzahlen sind sozusagen. Hey, ich habe Inventory Turns von 6, ne? 6-mal pro Jahr schlage ich um und 10% geht immer. Im nächsten Jahr schlage ich das ein bisschen häufiger um, das heißt, ich gehe auf 7 hoch. Ne? Also habe sozusagen von 2 Monate Reichweite gehe ich jetzt, was ich auf 7 Wochen Reichweite, 1,5 Monate Reichweite. So, das ist schwierig, weil es überhaupt nicht die Realität abbildet. Das heißt also, dann würde ich empfehlen, hört euch mal die Masterclass Inventory an, ne? Die wir ja schon mal aufgenommen haben. Und guck mal einen analytischen Ansatz, wie man denn eigentlich die Bestandsziele ausrechnet. Und da kommt natürlich die Segmentierung mit rein. Ja, und dann hast du ein Ziel, was realistisch ist und was auch umsetzbar ist.
Ja, ich habe noch mal eine Frage, die da ein bisschen anschließt. Wir haben vorhin über Schwankungen auf der Demand-Seite, auf der Nachfrageseite gesprochen. Aber in den letzten Jahren haben wir auch immer wieder Schwankungen auf der Angebotsseite gesehen. Stichwort Supply Chain Disruption noch und nöcher. Die dir auch ganz, ganz schnell deine schönste Supply Chain Segmentierungsstrategie zerschießen können. Wie stellt man sicher, dass man gegen solche Situationen gefeit ist? Wie kann man da sicherstellen, dass nicht die erstbeste Supply Chain Disruption oder die erstbeste Ratenexplosion im Logistikkostenbereich, im Frachtkostenbereich mir alles zerschießt?
Ja, also ich habe in dem Volvo-Case habe ich sozusagen die Inbound-Seite nicht vorgestellt, aber sozusagen die Segmentierung ging da noch weiter, dass man gesagt hat, es gibt Zulieferer, die, wir sind relativ genau, was wir wollen, das ist relativ stabil, ne? Da können die Zulieferer lean sein und können immer sozusagen auf Bedarf dann einfach nachschieben. Klassisches Kanban-System. Und dann gibt es aber sozusagen einige Exoten, die einfach dann durch die Stückliste, durch die Montage, die dann durchgehen, wo man einfach viel flexibler sein muss. Ne? Wo man nicht ganz genau weiß, was dann eigentlich kommt. Und da muss man schneller reagieren und agiler sein. Also damit schaffe ich es sozusagen, die normale Unsicherheit abzufedern. So, jetzt kommt durch so eine Disruption, wie wir sie in den letzten 4 Jahren haben, ist diese Unsicherheit immer größer geworden. Das heißt also, die Prinzipien sind immer noch die gleichen. Ich versuche sozusagen abzufedern. Ich versuche dann auch vielleicht strategisch darauf zu reagieren, indem ich noch einen zweiten Lieferanten habe, mit dem ich dann irgendwo austauschen kann. Sehr wichtig ist aber auch, dass die Disruption eventuell so groß wird, dass ich das nicht mehr abdecken kann. Das funktioniert einfach nicht mehr. Weil dann werden die Kosten so hoch, dass sozusagen der Trade-off dann einfach nicht mehr funktioniert. Also ich muss sozusagen, der Ansatz ist der gleiche, ich habe nur die Ausschläge werden größer und muss mir dann immer überlegen, was habe ich denn jetzt eigentlich für einen Umsatz at risk oder eine Marge at risk, wenn ich das jetzt mache? Wenn ich jetzt also, blödes Beispiel, du sagst jetzt, meine Supply Chain bricht ab, ich brauche ein Jahr Bestand in meinem Inbound-Bereich. Ja. Macht keinen Sinn, ne? Klar. Es gibt Industrien, die Pharmaindustrie, wo das Sinn macht. Die machen das auch. Ne? Da rechnest du halt sozusagen immer aus, was habe ich denn eigentlich für ein Risiko in Pharma? Sind es die Patienten? Und du willst deinen Patienten immer genug zur Verfügung stellen. In anderen Industrien ist es vielleicht, macht es vielleicht keinen Sinn, weil du da einfach die Finanzierungskosten hast. Mhm.
Aber spannend wird es ja genau dann, wenn sich tatsächlich solche unerwarteten Veränderungen auf der Angebotsseite beispielsweise ergeben. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über diese Disziplin, dass wirklich in der Execution auch die Dinge durchgezogen werden, so wie sie in der Strategie besprochen wurden. Aber muss sich genügend Flexibilität erlauben, um auch umschwenken zu können, wenn sich die Umstände entsprechend geändert haben.
Ganz genau. Also wenn du sozusagen deine, sag mal, du hast jetzt deine Supply Chain, nennst es responsiv oder agil oder flexibel oder schnell. Und dann hast du aber sozusagen gleichzeitig in der Produktion so Ziele, dass du deine Ressourcen immer maximal auslasten musst, dann wirst du weniger agil. Und das passt einfach nicht zusammen. Oder du sagst als Ziel, deine Bestände müssen ganz gering sein, verlierst du Agilität. Deswegen einfach nochmal der Aufruf, sozusagen wirklich das End-to-End anzuschauen und zu gucken, wo habe ich denn höhere Kosten oder Aufwände und wo habe ich denn damit auch Benefits, die das dann auch überkompensieren, wo es dann insgesamt wieder Sinn macht. Und die Story muss man immer wieder erzählen. Ja, wenn man das dann sozusagen auseinanderbricht, funktioniert es nicht.
Ja, wer muss sich überhaupt abstimmen oder wer entscheidet darüber, ob eine einmal getroffene Segmentierungsstrategie nochmal neu wieder aufgerollt werden muss? Du hast vorhin davon gesprochen, dass man sich das regelmäßig anschauen soll, aber wer hält sozusagen die Fäden in der Hand, der dann sagt, pass mal auf, ist eine neue Umstände, das ist jetzt nicht eine kurzfristige Sache, sondern wir müssen tatsächlich nochmal auf die Segmentierung gucken, theoretischerweise auch ein neues Segment nochmal dazufügen, weil sich die Umstände geändert haben. Wer trägt da die Hosen?
Also sozusagen derjenige, der das triggern sollte, ist typischerweise der Head of Supply Chain oder der COO, ja, oder Chief Supply Chain Officer. Aber wie wir jetzt auch schon vorhin diskutiert haben, wir haben diskutiert, da ist sozusagen die Kundensicht mit dabei. Ja, das heißt also, Marketing und Sales muss auch dabei sein, muss da eingebunden sein. Dann haben wir gesagt, dass auch die Produktentwicklung irgendwo was zu sagen hat, weil vielleicht über Entkopplung, über späte Variantenbildung die Produktentwicklung auch mit dabei ist. Das heißt, die müssen auch mit dabei sein. Und da muss natürlich irgendjemand auch aus Finance und Controlling drauf gucken, dass das irgendwie auch alles zusammenpasst. Das heißt, am Ende hat der Head of Supply Chain sozusagen die Hosen an, ne, und triggert das und arbeitet das aus. Aber am Ende muss es im Vorstand entschieden werden, weil du halt einfach du guckst einfach die gesamte Wertschöpfungskette an und du musst auch alles anschauen. Und es muss auch jeder damit einverstanden sein, weil ansonsten, haben wir jetzt auch schon diskutiert, wird es halt torpediert und dann wird es halt nicht umgesetzt.
Mhm. Erik?
Gesamte Wertschöpfungskette anzuschauen, glaube ich, ist das A und O, was, glaube ich, die wenigsten da auch noch heute tun. Eine Frage auch zum Thema vielleicht ein bisschen Trend, ob das für dich ein Thema ist, weil wir haben jetzt ganz viel das Thema Kosten, Flexibilisierung, Kunden, Lieferanten, Risiko, Geografien. Es gibt ja 1000 Segmentmöglichkeiten, das Ganze einzuordnen. Inwieweit siehst du das Thema Nachhaltigkeit da auch schon mit drin? Weil das ist ja für uns ein großer Punkt. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass wenn es um die Segmentierung geht, wird das oft noch so weggewischt, beziehungsweise ist nicht so richtig auf dem Tableau.
Gebe ich dir recht. Also das ist sozusagen ein Element, was aber noch nicht, das hast du jetzt auch sozusagen bei meiner Erklärung noch nicht als ein Entscheidungskriterium gesehen. Genau. Das war kein Parameter. Du guckst immer typischerweise einfach Kunde, Produkt, Zulieferer, Kette und so weiter. Aber du hast noch nicht als ein Entscheidungsparameter die Sustainability. Das würdest du sozusagen im Nachhinein dann bewerten, wenn du sozusagen den Business Case aufbaust. Aber du hast sozusagen nicht die Entscheidung, will ich jetzt irgendwie mehr oder weniger sustainable sein? Ne, weil das Unternehmen will natürlich Sustainability als Ziel erreichen.
Aber siehst du dann drin, dass das wichtiger wird?
Es wird wichtiger, aber im Augenblick habe ich das Gefühl, dass irgendwo Kosten und Bestände gerade wieder alles zur Seite schieben.
Ja. Danke.
Ja, Knut, jetzt haben wir ja in den letzten Jahren festgestellt, auch nochmal auf das Thema einzugehen, was der Boris da genannt hat. Hohe Volatilität, viele Disruptionen und so weiter und so fort. Risk Management haben wir eben diskutiert, spielt eine riesige Rolle, um Agilität zu bestimmen, Resilienz und so weiter. Was empfiehlst du denn aus deiner Sichtweise? Wie oft sollte man sich dann so eine Segmentierung im Jahr mal anschauen? Ist es einmal im Jahr, zweimal im Jahr oder ständig? Oder wie soll man sowas dann machen in der Praxis?
Genau, also ständig nicht, weil ansonsten kommt man sozusagen aus den Hin- und Herschieben von Produkten nicht mehr raus. Ne? Das funktioniert nicht. Es hängt so ein bisschen von der Industrie ab. Also wenn eine Industrie lange Zyklen hat, dann reicht es auf jeden Fall einmal pro Jahr, vielleicht zweimal pro Jahr, alle zwei Jahre. Wenn eine Industrie so ein bisschen kurzlebiger ist, wenn man sich Richtung Consumer Electronics anguckt, wo die Produktlebenszyklen an sich relativ kurz sind, dann würde ich mir das in der Tat alle sechs Monate anschauen. Also die Supply Chains funktionieren ja auch sonst, aber aus dem einfachen Grund, dass man sozusagen dann früh genug nachsteuert und dann nicht, sagen wir mal, mögliche Umsätze oder Margen dann auf der Straße liegen lässt.
Knut, wenn du das Ganze jetzt so ein bisschen nach Hause bringst, wenn du es so ein bisschen zusammenfassen könntest in Form von so handfesten Ratschlägen, die du den Zuhörern mit auf den Weg geben kannst, die sie auch in der Praxis umsetzen können. Wie kann man mit dem Thema umgehen? Wie stößt man einen gescheiten Prozess an? Was hast du für Ratschläge?
Sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wenn man alles zusammenfasst, was wir jetzt auch diskutiert haben, dann ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, sozusagen traut euch Komplexität. In meinem sozusagen täglichen Anwenden von oder Aufbauen von Segmentierung, was ich da immer wieder sehe, ist, dass man, oh nee, das kriegen wir nicht hin, das ist so komplex, wir haben so viele Produkte, wir haben so viele Länder und so. Man kriegt das hin. Mhm. Gleichzeitig die Komplexität soll eben nicht dazu führen, dass man jetzt irgendwie ankommt und sagt, oh, ich habe jetzt 150 Segmente entwickelt und die versuche ich jetzt mal durchzusperren. Da kommt sozusagen der nächste Tipp, es muss auch so einfach wie möglich sein. Ja? Aber auch nicht einfacher. Da gibt es so einen Herrn Einstein, der das schon gesagt hat, sonst sind wir wieder zurück auf One Size Fits All und das funktioniert gar nicht. Ne? Also völlig klar. Und dann gibt es eben so gewisse Themen wie, also Erik hat jetzt gesagt, Logistikdienstleister mit einbeziehen. Ja? Super wichtig. End-to-end mit einbeziehen. Ja? Auch die Produktentwicklung mit einbeziehen. Irgendwie auf Marketing und Sales ist ganz, ganz wichtig dabei zu sein. Mit einbeziehen. IT mit einbeziehen, damit IT kein Blocker sein kann. Vielleicht nochmal eine Story, die mir bei einem Klientensegmentierung mal passiert ist. Wir haben da irgendwie sozusagen eine Kundenumfrage gemacht, haben dann auch wunderbar segmentiert und dann ging es so, ja, aber der Kunde, der große Kunde, der macht da nicht mit. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt treffen wir uns mal unsere Supply Chain Leute von dem Klienten mit den Supply Chain Leuten des Kunden. Nicht die Einkäufer des Kunden mit unseren Vertrieblern, weil dann wird nämlich nur über Discounts und so gesprochen, sondern die Logistiker mit den Logistikern. Und denen sind die Augen aufgegangen, dass man relativ schnell auch zu einer pragmatischen Lösung gekommen ist, die wunderbar zu unserer Segmentierung gepasst hat. Also traut euch, mit den Kunden zu sprechen, aber bitte mit den Richtigen, die auch was von dem Thema verstehen. Und dann einfach ausprobieren, ne? Also pilotieren, nicht zu klein pilotieren, sonst sieht man keinen Effekt. Pilotieren, machen, skalieren und dann auch mal wieder anpassen.
Letzte Frage, die mir gerade kam, oder ein Eindruck, der mir kam, als du da plädiert hast, mehr Leute an den Tisch zu holen und Vertrieb dazu holen und die Länder dazu holen und Produktentwicklung und Produktion und so weiter und so fort. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Trade-off ist, gerade in großen Organisationen, wo keiner sich traut, irgendwie eine Entscheidung zu treffen und sich tausendmal absichern will, dass auch alle mit an Bord sind, dass man sich komplett verzettelt und vielleicht so ein Plädoyer für einen gewissen Mut, Entscheidung zu treffen und auch Entscheidung zu treffen, welche Leute mit welchen Leuten über welche Themen sprechen müssen. Das hast du gerade gesagt, aber auch nochmal dieser Mut, dass man sich nicht zu sehr verzettelt und nicht mal irgendwie von allen die Erlaubnis einholen muss. Das ist sicherlich ein Trade-off, der in der Praxis wahrscheinlich eine Riesenherausforderung darstellt, oder?
Auf jeden Fall. Ja, es wird häufig tot geredet, ne? Und dann kommt man hier nochmal und dann muss man sich mit dem nochmal abstimmen und dann irgendwann ist ein Jahr vergangen, man hat noch nichts erreicht. Ja, genau. Und dann wird natürlich die Frage gestellt, was macht ihr da eigentlich? Und da einfach mal auszuprobieren, mal voranzugehen. Ehrlicherweise ist das auch für den Vorstand ein ganz wichtiges Thema, dass man einfach sagt, hey, die Idee macht Sinn, wir machen das jetzt mal. Ja, und nicht so lange zu warten, bis dann auch 37.000 Leute abgeholt sind und der Business Case bis auf die siebte Nachkommastelle gerechnet wird. Ja, und danach kommt irgendwie die Nachfrage, die dann doch irgendwie viel höher oder viel niedriger ist. Also da strategisch denken und machen und mal umsetzen und daraus dann lernen, ist ganz, ganz wichtig.
Sehr schön. Abschließende Frage noch, Erik, Frank.
Also ich glaube, das Wichtigste, was mir hängen geblieben ist, nicht zu kleinteilig denken, Verantwortung, die richtigen Leute am Tisch. Ich habe so ein bisschen so das Mosaikbild gerade, der eine ist für die blauen Steine, der andere für die grünen, der für die gelben, für die blauen. Aber nicht 5000 Schattierungen von Farben nehmen, sondern Grundfarben nehmen, dann segmentieren und dann Bildchen zusammenbauen.
Das hast du super zusammengefasst, da kann man nichts mehr zu sagen, Erik.
Hervorragend. Knut, Erik, Frank, vielen, vielen Dank und natürlich besonderen Dank an Knut für deinen außerordentlich langen, großen Redebeitrag heute für eine tolle Präsentation zum Thema Supply Chain Segmentierung. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Wir sind zu erreichen auf LinkedIn oder wo auch immer. Also, mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Danke euch.
Danke. Bis zum nächsten Mal.